Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben bei Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Liebe Gemeinde, was für ein Abschnitt des Wortes Gottes, was für ein Wort des lebendigen Gottes, das uns der Apostel Paulus heute vermittelt. Es unterrichtet uns dieses Wort, es befiehlt uns, es schränkt uns ein, es begrenzt uns, es ermächtigt uns, es rügt uns, es demütigt uns, es lässt uns neu voller Trost und Hoffnung und Freude auf Jesus Christus blicken. Aber zuerst das. Wisst ihr, dass der erwachsene Mensch, Schätzungen zufolge, jeden Tag circa 35.000 Entscheidungen trifft? Ja, ihr habt richtig gehört. Schätzungsweise 35.000 Entscheidungen, individuelle Entscheidungen treffen wir Menschen Tag für Tag. Dabei werden die meisten Entscheidungen unbewusst getroffen, weil das ganz einfach für unser Gehirn eine Überforderung wäre, wenn wir jede kleine Entscheidung ständig bewusst mit dem Abwägen von Pro und Contra entscheiden und treffen müssten. So haben sich bei uns über die Zeit Entscheidungsmuster eingestellt. Das sind mehr oder weniger gleichbleibende Muster, die steuern, die lenken, wie wir Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, bei diesen 35.000 Entscheidungen dann am Tag, wofür wir uns im Einzelnen da die ganze Zeit entscheiden. Warum ist dies für unsere Predigt relevant? Weil wir bei diesen zigtausend Entscheidungen jeden Tag ständig auch zwischen Gut und Böse entscheiden müssen. Zwischen richtig und falsch. Zwischen dem, was dem Willen Gottes entspricht und dem, was ihm widerspricht. Für mich und mein Leben, für die meinen, wie für alle meine Mitmenschen. Ja, auf dem Weg, den ich täglich gehe, liegen das Gute und das Böse, das Richtige und das Falsche 35.000 Mal links und rechts von meinem Weg. Doch weil die meisten Entscheidungen unbewusst getroffen werden nach Mustern, die ich gelernt und internalisiert habe, die ich also normalerweise nicht hinterfrage, ja deshalb ist es entscheidend wichtig, dass ich diese Muster doch immer wieder auch überprüfe. Dass ich sie prüfe, dass ich meinen Entscheidungsapparat quasi immer wieder auch einstelle, eiche. Dass ich also immer wieder auch überlege, ob das, wofür ich mich im Einzelnen entscheide, tatsächlich das in der Situation Gute und Richtige zu tun ist. Oder ob ich da gegebenenfalls unbewusst nach irgendwelchen unhinterfragten Kriterien und Mustern, dass ich vielleicht unbewusst etwas für mich und meine Mitmenschen doch eigentlich schlechte Entscheidung, mich für das Falsche entscheide. Zumal wir Christen wollen unseren Entscheidungsapparat immer wieder ausrichten und eichen, dass wir immer wieder nach dem fragen, was gut ist und böse, weil wir wissen, dass es gut und böse gibt, dass es richtig und falsch überhaupt gibt und dass wir ja bewusst nach dem Willen Gottes entscheiden und handeln wollen. Wenn wir unseren Entscheidungsapparat nicht eichen, passiert es nämlich sehr schnell, dass wir in das Denken und Entscheiden unseres natürlichen Menschen zurückfallen. Dass wir also nicht nach dem fragen, was Gott möchte, sondern nach dem fragen, was wir für uns haben wollen, was für uns in diesem Moment das Richtige ist, ganz unabhängig von Gott und dem Wohl meiner Mitmenschen. Wir hatten bei uns in der Familie jetzt im letzten Jahr mit der Jahreslosung des letzten Jahres so ein Running Gag. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so lautete ja die Jahreslosung für das letzte Jahr. Wir haben in der Familie bei uns beim Zitieren dieser Jahreslosung oft scherzhaft ergänzt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe zu mir. Das ist natürlich eine Verdrehung des Wortes Gottes, aber genauso denkt unser natürlicher Mensch, genauso denkt der alte Mensch in uns. Wenn es von ihm abhängt, fragt er zuerst nach sich selbst. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe zu mir. Ja, unsere Liebe, wenn sie nicht kontrolliert wird, wird immer eine parteiische Liebe sein. Mit uns selbst als wichtigster Partei. Wir lieben uns selbst am meisten. Dann unsere Freunde, die Geliebten, unsere Verbündeten. Niemals würden wir zum Beispiel aber von uns aus auf die Idee kommen, unseren Feind zu lieben. Irgendeinen Mitmenschen höher zu achten als uns selbst, käme uns niemals in den Sinn. Denn dadurch würden wir doch nur verlieren. Wir nennen es schon Liebe, wenn wir nachsichtig sind gegenüber unseren Freunden und Verwandten vielleicht bei Fehlverhalten. Aber ist es nicht eher die Lässigkeit gegenüber den eigenen Fehlern, die macht, dass wir großzügig sind bei anderen? Wir lassen die 5 bei unseren Freunden vielleicht deshalb gerade sein, weil wir möchten, dass sie bei uns genauso nicht hingucken. Aber ist das wirklich Liebe? Liebe, aus der das Leben kommt, wo wir uns gemeinsam verschwören gegen das Wissen um Recht und Unrecht, Gut und Böse. Wahre Liebe, Liebe, aus der das Leben kommt, wirkliches Leben kommt, Liebe, wie Gott sie von uns möchte, ist schenkende Liebe, die sich selbst gibt und nicht fragt, was sie bekommt. Es ist unparteiische Liebe. Wahre Liebe sieht den Mitmenschen und überlegt nicht, was steht mir zu, was kann ich von diesem Mitmenschen bekommen, sondern fragt, was kann ich und wie kann ich diesem Mitmenschen nützen? Womit kann ich ihm dienen? Die gute Nachricht ist, dass wir uns immer wieder neu an der wahren Liebe, an der Liebe, aus der das Leben kommt, ausrichten lassen können, eichen lassen können. Indem wir auf den schauen, der selbst diese wahre Liebe ist, der diese Liebe verkörpert, der als einziger nicht das Seine gesucht hat, sondern sich zu den Allerniedrigsten gehalten hat, zu den Ausgestoßenen, zu den Alleingelassenen, zu denen keiner sonst gegangen ist, der zu den unheilbar Kranken gegangen ist. Der Apostel Paulus und die Empfänger seines Briefs in Rom, die wissen um diesen einen, der nicht nur ein Beispiel für die wahre Liebe ist, sondern diese Liebe bis ins Äußerste gelebt hat. Es ist Jesus Christus. Paulus nennt ihn in unserem Abschnitt nicht, aber alles, was Paulus in unserem Predigtwort sagt, kann er nur schreiben, weil Jesus Christus durch seine Liebe längst unsere Lieblosigkeit, auf unsere Lieblosigkeit geantwortet hat. Weil uns Gott in Jesus Christus geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Ja, weil Gott in Jesus Christus sein Leben gelassen hat für die Sünde, nicht nur die seiner Freunde, sondern auch derer, die ihn hassen. Vor diesem Hintergrund, ihr Lieben, lasst uns auf das schauen, was Paulus schreibt. Allein mit unseren Augen auf Gottes perfekte Liebe in Jesus Christus gerichtet, ja allein mit unseren Augen auf Jesus Christus gerichtet, können wir das richtig einordnen, was Paulus im Einzelnen in unserem Predigtwort schreibt. Wie die unparteiische Liebe, die Liebe ohne Ansehen der Person, auch bei uns praktisch, konkret in unserem jeweiligen Leben aussehen kann, ja wie sie konkret wird im Leben von Christen. So lasst uns auf das gucken, was Paulus geschrieben hat, wie das, wenn auch nur punktuell und in dieser Zeit niemals perfekt, wie das gelingen kann in den zigtausend Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, dass wir nicht nur nach dem Muster des alten Menschen handeln, sondern auch nach dem entscheiden, wie Gott in Christus an uns gehandelt hat. Bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, sei die Liebe ohne falsch, schreibt Paulus, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Wir sollen das Böse hassen, ihr Lieben, verabscheuen, könnten wir auch übersetzen. Und das heißt, wahre Liebe muss manchmal auch hassen, nämlich das Böse. Das, was gegen Gott gerichtet ist, sollen wir verabscheuen. Die Welt hält uns vor, ein guter Freund unterstützt dich in allem, was du tun willst. Ein guter Freund gibt niemals Widerworte, sondern bestärkt und bekräftigt dich in jedem Vorhaben. Aber wahre Liebe, ihr Lieben, spricht: Ein guter Freund wird mir sagen, wenn ich etwas tue, das falsch ist oder was gefährlich ist für mich. Wahre Liebe scheut sich nicht vor der Wahrheit, auch wenn es schmerzhaft ist, diese Wahrheit zu benennen. Wahre Liebe nennt gut, was gut ist, aber auch böse, was böse ist. In diesem Sinne meint Paulus es: Eure Liebe soll aufrichtig sein, verabscheut das Böse und haltet an dem Guten fest. Weiter schreibt Paulus: Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Hier, ihr Lieben, mit anderen Worten, sagt Paulus: Bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, liebt ihr wiederum alle Menschen ohne Ansehen der Person. So wie ihr euer eigenes Fleisch und Blut liebt, so wie ihr eure Eltern, eure Kinder, eure Brüder und Schwestern liebt. In der Welt unterscheiden wir nach sozialem Stand, nach Herkunft, nach Hautfarbe, nach Sprache, nach Können, nach Wissen, nach Krankheit und so weiter, Alter. Nicht so bei euch, sagt Paulus. Die Welt schätzt bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften unter Menschen höher als andere und stellt folglich die Ehre dieses Menschen höher als die anderer. Nicht so bei euch, erinnert Paulus. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Paulus weiter. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ihr Lieben, wie leicht und wie schnell passiert es in unserem Alltagstrott, dass wir träge werden. Träge in unserer Liebe. Dass unsere Liebe im Laufe der Zeit und mit der Gewöhnung abnimmt. Wir nehmen uns vielleicht viel Gutes vor, aber anderes kommt dazwischen. Wir versprechen, für diese oder jene Person beten zu wollen, aber anderes wird uns wieder wichtiger. Dieses oder jenes Gemeindeglied, um das wir uns kümmern wollen, ist uns dann doch nicht mehr so wichtig. Seid brennend im Geist, sagt Paulus. Wir könnten das auch übersetzen mit: Lasst euch vom Geist anstecken. Ja, das ist hilfreich, diese Übersetzung. Wenn wir merken, dass unsere Liebe erkaltet, dann brauchen wir selbst neu das Feuer der Liebe Gottes. Wenn wir in Liebe zu anderen brennend sein sollen, im Dienst des Herrn, dann müssen wir uns von den Flammen der Liebe Gottes neu entfachen lassen, durch den Heiligen Geist. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Als nächstes schreibt Paulus: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das heißt, bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, habt ihr eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird? Habt ihr eine Hoffnung, die in die Ewigkeit hineinreicht? Und diese Hoffnung, die kann euch immer wieder fröhlich stimmen. Trotz allem fröhlich sein lassen. Ja, auch wenn es euch vielleicht gerade nicht gut geht. Auch in Trübsal, auch in allen Bedrängnissen, die es tatsächlich immer wieder auch gibt, in allem Leide. Das ist nicht leicht, geduldig in Trübsal zu sein. Nein, das ist manchmal ganz schön schwer. Wenn es uns gut geht, sind wir vielleicht noch relativ geduldig mit uns, mit anderen. Aber geduldig in Trübsal? Umso wichtiger da der Hinweis des Paulus auf das Gebet, mit dem ich das erlebte Leid Gott vor die Füße legen kann, mein Leid und das Leid meiner Mitmenschen. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Als nächstes heißt es bei Paulus: Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Das heißt, bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, helft ihr einander in Not. Ja, helft ihr einander, wo Not ist und wo Menschen Hilfe bedürfen, ohne dass ihr überhaupt gefragt werdet und ohne dass ihr etwas als Gegenleistung zurückerwartet. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Deshalb sollen wir es gerne zum Wohl unseres Mitmenschen, unseres Nächsten einsetzen. Paulus nennt als nur ein Beispiel aus seiner Zeit das Üben von Gastfreundschaft. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, seid jederzeit gastfreundlich. Als Nächstes schreibt Paulus: Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Ja, bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, gelten andere Maßstäbe. Ihr erfahrt immer wieder von Seiten eurer Umwelt Anfeindungen und Böswilligkeiten. Gott sei es geklagt, vielleicht manchmal aus der eigenen Gemeinde. Menschen tun euch Unrecht. Und euer alter Mensch, der will selbstverständlich Böses mit Bösem vergelten, möchte sich rächen für erlittenes Unrecht. Doch ihr sollt auf Feindseligkeiten nicht erneut mit Feindseligkeiten antworten, erinnert Paulus. Ja, Christen sollen gar ihre Verfolger segnen. Paulus selbst weiß, wie sehr dieser Aufruf dem natürlichen Menschen zutiefst widerstrebt. Und deshalb wiederholt er an dieser Stelle: Segnet die Menschen, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Weiter schreibt Paulus: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Will heißen, bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, steht ihr in einer wunderbaren Gemeinschaft. Steht ihr in einer wunderbaren Gemeinschaft, in der ihr Freude und Trauer teilen könnt. Ihr steht in einer wunderbaren Gemeinschaft, in der ihr euch miteinander freuen könnt über das Schöne, über das Glückliche, über das Gute und Feiernswerte, das Gott schenkt. Und so die Freude, die ihr habt, noch größer machen könnt. Ihr steht auch in einer wunderbaren Gemeinschaft, in der ihr euch zugleich gegenseitig trösten könnt, wenn es darum geht, mitleiden könnt in den schweren Lebensphasen und so das Leid für euch erträglicher wird. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Dann noch eine letzte Weisung, die Paulus gibt in unserem heutigen Abschnitt. Seid eines Sinnes untereinander, schreibt er. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, bei euch, die ihr euch von Christus geliebt wisst, mit anderen Worten, sollt ihr untereinander einträchtig sein. Anders als in der Welt gibt es unter euch keine Rangordnung. Ist nicht einer höher als der andere. Denn ihr seid alle gleich durch das Blut Jesu Christi, ja gleichermaßen gerechtfertigte Sünder. Unter euch gibt es deshalb keinen Raum für Hochmut. Ist kein Raum für Anspruchsdenken. Christus hat sich in Demut nach unten hin orientiert, nach unten engagiert. So soll das auch bei euch sein. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Liebe Gemeinde, das waren sie. Ein paar Beispiele, die der Apostel Paulus uns vor Augen führt, für das, wie gutes und richtiges Verhalten nach dem Willen Gottes unter Christen aussieht. Es ist klar, in 20 Minuten können wir nur ansatzweise die Dinge angucken. Vieles ließe sich dazu noch sagen. Und vielleicht empfiehlt es sich gerade bei diesem Predigtwort, dass ihr heute Nachmittag oder morgen oder unter der Woche mit der Andacht zu Hause euch einmal hinsetzt und diesen Abschnitt aus dem Römerbrief noch einmal euch durchlest, um noch einmal zu überlegen, ganz konkret, wo die Dinge, die Paulus anspricht, wie die bei uns in unserem Leben sich konkret umsetzen lassen. Wo das, was Paulus auflistet, unseren Entscheidungsapparat neu eichen kann, indem wir fragen, wo gelingt mir das, was Paulus hier schreibt, wo nicht? Gott schenke es jedenfalls, dass wir uns von seiner unendlichen Liebe zu uns in unserer Liebe, wo sie konkret wird, immer wieder neu ausrichten lassen. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.